Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jenen Tagen begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, je nach seinem Verhalten. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Wir haben vor ein paar Tagen vom Salz gelesen, das schal werden kann, und wussten nicht, ob es das wirklich kann. Und ich glaube, dass dieses Evangelium oder die beiden Texte von heute uns eine Antwort darauf geben, was sozusagen das unterscheidend Christliche ist im Anpack des Lebens. Interessanterweise wird es den Jüngern erklärt. Das Evangelium ist die Fortsetzung vom letzten Sonntag mit diesem, was sagen die Leute über mich? Und die Leute sagen, du bist ein Prophet. Und die Jünger sagen, du bist der Sohn Gottes. Und da entsteht jetzt eine Kluft zwischen den Leuten und den Jüngern. Und den Jüngern wird jetzt sozusagen der Knackpunkt des ganzen Evangeliums enträtselt. Auf das sozusagen das Leben Jesu zuläuft oder, sagen wir mal, sein Ende bringt es zur Geltung, was er immer schon gelebt hat und jetzt seinen Jüngern erklärt. Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo Jesus sagt, dass es am Ende, also am jüngsten Tag, genauso sein wird wie in den Tagen des Noah. Also es ist immer so wie folgt, die Leute handeln und kaufen und heiraten und lassen sich heiraten und essen und trinken und so. Also es gibt irgendwie so ein, klar, wir müssen essen und trinken, aber das ist ja damit nicht gemeint, sondern wir finden sozusagen die Erfüllung, die wir halt herstellen können, finden wir darin. Und quasi automatisch sind wir immer auf der Suche danach, unser Leben ein bisschen bequemer, ein bisschen angenehmer, ein bisschen erfüllter, ein bisschen glücklicher machen zu können, also die Bedingungen dafür herzustellen, dass das geschieht, und umgekehrt alles zu vermeiden, was dem widerspricht, also was so ausschaut, als wäre es unangenehm, als wäre es leidhaft, als wäre es eine Störung. Das versuchen wir von uns wegzuhalten, und wenn es gar nicht anders geht, bekämpfen wir es oder fliehen davor, lenken uns ab, zerstreuen uns, damit wir das Unangenehme irgendwie vergessen. Ich glaube, dass es so ist, dass wir geradezu oder ja, von diesem Prinzip, das waltet geradezu automatisch. Also man kann die Automatik durchaus unterbrechen, das geschieht ja auch immer wieder. Aber wenn wir so vor uns hinleben und es gibt keine spezielle Herausforderung, die uns zwingt aufzuwachen, und dann glaube ich, leben wir Menschen so, dass wir versuchen, das, was uns angenehm erscheint, zu erstreben und was uns unangenehm erscheint, abzuwehren. Und das ist nach meiner Überzeugung genau der Punkt, an dem die Sache mit der Selbstverleugnung ansetzt. Verleugnet soll werden dieser Automatismus. Also der soll durchbrochen werden. Es soll durchbrochen werden, sozusagen selbstverständlich das, was angenehm erscheint, zu erstreben und was unangenehm erscheint, von sich fernzuhalten. Die Selbstverleugnung, da gab es, also da, die hat ein hartes Schicksal erlitten im Lauf der Geschichte. Zum Teil, also jetzt so Ende letzten Jahrhunderts, wurde sie total verschwiegen, und eher evangelischerseits und katholischerseits gab es Aussagen, dass sozusagen das ganze leibseelische Leben abgetötet werden muss. Also das ist der Irrsinn in Potenz. Aber die Tendenz gibt es sowieso in der katholischen Kirche. Also wenn im sechsten Gebot alles schwere Sünde ist, also schon die Gedanken, die Fantasien, ja, da kann ich ja nichts dazu, das habe ich halt ja gelegentlich. Dann ist der nächste Schritt eigentlich alles, am besten alles weg, was von innen kommt. Und das ist der Tod des geistlichen Lebens. Also Selbstverleugnung ist auch nicht eine Leidenssüchtigkeit, dass man, oder so, was man oft oder früher gehört hat, kennt ihr vielleicht auch noch, ja, man muss Opfer bringen. Also sozusagen der Vorrang des Opfers. Das ist das alles nicht. Oder der Vorrang der Aszese, man muss Verzicht üben. Also dass Fasten durchaus sinnvoll ist, das hat die Welt schon mehr kapiert als wir Christen zum Teil. Aber das ist alles nicht Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist, diesen Automatismus zu durchbrechen, das, was angenehm erscheint, haben zu wollen und was unangenehm erscheint, von sich weghalten zu wollen. Wenn man das tut, dann ist man im nächsten Schritt sofort damit konfrontiert, dass man etwas haben, mit dem haben wollen, mit dem Streben, dass etwas einem Lust macht und man das haben will, konfrontiert, und natürlich mit dem Mangel. Ja, wenn ich total satt bin, habe ich keinen Hunger. Also streben tue ich dann, wo Hunger ist, wo Mangel herrscht. Beziehungsweise bei dem Unangenehmen bin ich sofort eben mit meiner Abwehr und der Angst vor dem Unangenehmen konfrontiert. Das heißt, wenn ich dieses Prinzip durchbreche, also mich selbst verleugne, das geht einher mit einer Wende nach innen. Plötzlich werden sozusagen die Wirkungen, die das Leben, das Außen auf mich hat, die werden plötzlich zum Thema. Das ist plötzlich da. Also die Konsequenz der Selbstverleugnung ist eine Wende nach innen. Erstens, die zweitens zumindest mal einen Blick riskiert auf das, was da ist, was im Innern sich bewegt. Aber bei diesem Blick bleibt es gar nicht, weil man soll sein Kreuz auf sich nehmen und auf die Weise Jesus nachfolgen. Und dieses Kreuz auf sich nehmen, das, also da ist gedacht, das trägt man dann. Also da, das ist nicht gedacht, man probiert mal aus und alles, dann legt man es, sondern. Und das bedeutet in dem Kontext, dass ich mit dem, was ich in meinem Inneren da vorfinde, egal, ob das angenehm oder unangenehm ist, aber das Kreuz ist eher das Störende, das was unangenehm erscheint, dass ich mit dem lebe. Nicht für alle Ewigkeit, sondern das steckt dahinter. Es geschieht ja dann was. Da ist ja eine Verheißung mit verbunden, nämlich das Leben zu gewinnen. Also wenn ich mit dem Unangenehmen, was unangenehm erscheint, aushalte, dann gewinne ich das Leben. Erstens kann einfach sein, dass der Schein getrogen hat und das Unangenehme sich als ganz nützlich und hilfreich erweist, mich vielleicht, also ein bisschen Aufregung zu spüren vor irgendwas, das kann ja total hilfreich sein, nicht blind in was reinzurennen, sondern eben aufzupassen. Das ist sehr nützlich. Aber es ist eben noch mehr verheißen, das Leben zu gewinnen. Das Unangenehme setzt ja irgendwie meinem Streben, das, was ich gern hätte, was ich mir so vorstelle, eine Grenze. Und da stoße ich dran. Und deswegen offenbart die Grenze, was mich eigentlich antreibt, ja, was hinter meinem Streben steckt. Sozusagen immer noch ein Stück dahinter. Ja, ich will das, weil. Und warum will ich das? Ja, weil. Also ich komme immer mehr dem, was mich da wirklich treibt, im Innersten treibt, auf den Grund. Auf den Grund. Ich lange an meinen Grund an. Und dieser Grund hat oft damit zu tun, zu erkennen, dass ich schief gewickelt bin. Ich will was oder was hat eine Bedeutung für mich, wo ich einsehen muss, entweder es geht gar nicht, weil die Wirklichkeit einfach nicht so ist, wie ich meine, dass sie wäre. Oder ich gebe Dingen eine Bedeutung, wo ich drauf komme. Ja, jetzt komm, jetzt lass mal die Luft ab. Es stimmt ja so gar nicht. Ich begegne meinem Grund. Und dieser Grund, dem ich begegne, ist der Grund aller Wirklichkeit. Und weil dieser Grund Liebe ist, kann ich, wo ich schief gewickelt bin, das lassen. und werde dadurch mehr der, die Person, die ich in Wahrheit bin. Ich begegne meinem wahren Selbst. Also man könnte ganz schlicht sagen, worum geht's im Christlichen, worum geht's beim Sitzen, Person zu werden. Also das heißt, sich in Freiheit selbst zu besitzen und nicht gebunden und getrieben zu sein von ich muss und das ist wichtig und dem muss ich gefallen und den Erfolg muss ich haben und die Position, damit ich endlich und so. Die Person kann aus ihrem Grund leben, kann, und darin liegt der wahre Friede, von dem wir auch gelesen haben, den nichts zerstören kann. Vielleicht überlagern, ja, wenn die Wogen halt heftig gehen, die Wogen des Lebens. Aber das ist, darin besteht der wahre Friede, der oder die Person sein zu können, die ich in Wahrheit bin, aus meinem Inneren heraus zu leben. Und das haben wir in diesen Tagen auch erfahren, wie schmerzlich es ist, wenn man sich selber verloren hat, wenn man den Kontakt zu sich verloren hat, was das bedeutet, wie man da halbiert ist sozusagen, herumirrt und weiß gar nicht mehr, weiß, wo man ist, also im All irgendwie driftet. Das ist manchmal der Preis, wenn es darum geht, wenn man versucht, die Welt zu gewinnen. Also immer streben, streben, machen, machen, tun, erreichen, Erfolg. Dabei sein Leben einbüßt, nämlich dieses Personsein. Aus dem eigenen Grund, der Grund der Wirklichkeit ist, zu leben. Ja, ihr merkt schon, was für eine wichtige Bedeutung das Gebet hat oder die Meditation hat. Die Bergpredigt bei Matthäus ist so aufgebaut, die interpretiert ja die basale Botschaft Jesu, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Die ist so aufgebaut, dass in ihrem Zentrum, wie eine Zwiebel, in Schalen um ein Zentrum, und dieses Zentrum ist das Vaterunser. Also das Zentrum der Botschaft Jesu ist das Beten, ja, nicht das Hersagen des Vaterunsers, sondern das Vaterunser, der Text ist auch eine Methode, der liefert eine Methode. Also das Zentrum ist das Beten nach der Methode im Geist des Vaterunsers. Und wenn ich da bete, dein Reich, also du bist heilig und dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann heißt es, also mein Wille muss ich außen vor lassen, dann muss ich da absichtslos sitzen mit dem, was mich beschäftigt, und muss Angenehmes und Unangenehmes da sein lassen, wie es halt kommt. Und wenn im zweiten Teil, also damit davon die Rede ist, vom täglichen Brot, das man nicht immer hat, oder von der Vergebung, die man nicht machen kann, und von der Versuchung, wo man auch nicht herstellen kann, dass man unversucht durchs Leben kommt und dem Bösen nicht begegnet, dann erinnert uns das eigentlich an eine etwas demütigere Auffassung des Lebens. Wir sind nicht so ohne weiteres die Herren unseres Lebens. Wir können nicht darüber verfügen, wie das ist. Wir haben nicht im Griff, ob wir immer das tägliche Brot haben und ohne Schuld und ohne Opfer zu sein durchs Leben kommen. Irgendwie sind wir auf Empfangen angewiesen. Und das gilt auch für das Beten im Geist des Vaterunsers. Wir empfangen den wahren Frieden. Wir empfangen, was wir brauchen, damit uns die Augen aufgehen. Wenn der Menschensohn dann kommt in der Hoheit seines Vaters, dann wird das Kriterium des Gerichts sein, wie weit wir uns dem Leben, was das Leben uns halt bringt, auch an Zumutungen, wie weit wir uns dem gestellt haben oder gekniffen haben. Ich sag's nochmal, das heißt nicht, das Kreuz heißt nicht, ich muss immer leiden, sondern es heißt, ich muss so lange leiden, bis mir aufgeht, bis klar ist, was jetzt der nächste Schritt ist. Das ist auch nicht Passivität, sondern das mündet in Handeln. Ja, das mündet in Handeln, weil klar wird von Gott her, was ich jetzt zu tun habe. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, dass sich in der Meditation was klärt, die einige hier gemacht haben. Ja, dann habt ihr jetzt Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge geübt. Und hoffentlich eine Ahnung bekommen von dem Leben, das damit verbunden ist. Und ich wünsche euch, dass ihr das weiter pflegen könnt im Alltag.